Hi zusammen, bevor es losgeht, eine kurze Info. Auf meinem Instagram-Kanal Simon Lohmeier findet ihr die Bilder zu den einzelnen Geschichten auf der Weltreise. Den Link zu meinem Account findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß dabei! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bussi, meinem Interview-Roadtrip-Podcast. Ich bin Simon Lohmeier und ich reise gerade mit meinem 1984er knallgelben VW-Bus Bussi um die ganze Welt. Von Deutschland nach Indien, über Japan nach Amerika, runter Südamerika, Afrika und zurück nach Deutschland. Das dauert ungefähr 2 Jahre. Zwischendurch lasse ich meinen Bus stehen und komme für ein paar Wochen zurück in meine Heimat. Und hier spreche ich dann mit spannenden Persönlichkeiten über ihre und meine Erfahrungen aus den Regionen, in denen ich unterwegs war. Und natürlich auch immer über die Menschen und das Leben selbst. Hallihallo und willkommen zurück zu Bussi. Heute bin ich nicht im Bussi. Vor 2 Wochen war ich ja gerade noch in Kanada, durfte im Bussi eine Nacht übernachten und jetzt sitze ich in meinem Baumhaus, auch eine Art kleiner Lebensraum, bisschen größer als Bussi, aber sehr, sehr, sehr schön. Ich überblicke hier meinen Garten und auf der anderen Seite vom Bach spielen Kinder und ich sehe 2 Schafe, Pupsi und Gusti. Dann gibt es noch Sam und Samantha, die 2 Schweine, die sind im Nachbargarten. Und ja, ich bin hier auf jeden Fall in einem sehr, sehr schönen grünen Paradies. Ja, und nehmen hier nochmal eine Sonderfolge mit euch auf. Wir hatten ja letztes Mal, sind wir im Iran geendet und jetzt könnten wir dann nochmal diesen Jahresrückblick vollenden. Jetzt geht's weiter in Pakistan. Genau. Ja, nochmal kurz zurück zu der Situation gerade. Bussi ist jetzt wieder, ich würde sagen, er ist safe, er ist gut aufgehoben, er steht in Kanada bei meinen Freunden jetzt und ich bin dann zurückgeflogen und hatte in meinem Garten hier, wo wir gerade sind, noch eine kleine Party organisiert für meine Schwester und meinen besten Freund. Die haben gleichzeitig Geburtstag und die sind zusammen 77 Jahre geworden. Muss natürlich krass gefeiert werden und ich dachte, das muss in meinem Garten passieren. Es war ja noch recht regnerisch die letzten Wochen und dann hat es an dem Abend auch richtig gepisst und dann sah es hier, glaube ich, am Morgen aus wie Glastonbury Festival, wirklich alles matschig und ja, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch wie bei einem guten Festival. Man nimmt gute Gespräche mit, man tanzt und ja, ich hatte wieder meine Freunde um mich herum. Das war natürlich das Allerschönste nach dieser ganzen riesenlangen Zeit, die meisten gar nicht gesehen habe. Viel gesprochen, aber nicht gesehen. Genau. Ja, und jetzt sitze ich in meinem Baumhaus. Das habe ich dann auch ganz schnell fertig gemacht. bevor die Partygäste kamen, habe ich noch einen Boden verlegt und Kunst aufgehangen, Bett reingestellt. Und jetzt ist es hier richtig, richtig schön. Und man hängt hier in der Esche auf 7 Meter Höhe über dem Boden und hat einen fantastischen Ausblick. Falls ihr das selber mal anschauen wollt, kleine Werbung. Man kann das als Airbnb ab und an mieten, wenn ich nicht da bin. Ich weiß gar nicht, ob es noch Termine im August oder September, eventuell. However, vielleicht dann nächstes Jahr. Aber genau, hier, das ist mein kleines Zuhause und von meinem kleinen Tiny House Paradies nehme ich gerade auf. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, genau, wir waren an der Grenze zu Pakistan. Da bin ich gerade mit. Genau, bin ich gerade aus dem Iran, muss man in Pakistan etwas an der Grenze warten, weil das ist Balochistan. Wie erkläre ich das am besten? Da kann man nicht einfach alleine als Tourist durchfahren. Das heißt, da gibt es immer so Pausentage und Pushtage. An den Pushtagen heißt, da werden dann alle Touristen oder die halt durch Balochistan müssen, werden dann von dem Militär oder den sogenannten Levis eskortiert. Und die haben, das ist alles nicht so einfach an der Grenze. Da musst du auch irgendwie die richtigen Papiere dabei haben und dann ist es natürlich auch so eine Zollgeschichte, checken die dein ganzes Auto, bliblablub. Und ich bin dann an so einem Pausetag gewesen und musste dann noch eine Nacht dort bleiben. Das ist dann immer sehr Also sehr unromantisch würde ich beschreiben. Das sind so wie so kleine Gefängnisse mit so einer Polizeistation. Das heißt, da sind immer Gefangene auch neben dir. Darauf komme ich gleich noch zurück, weil Gefangene spielen dann auf dieser einwöchigen Reise durch Balochistan in Pakistan doch eine ein bisschen größere Rolle. Okay. Genau, da hab ich dann auch zwei, drei andere Touristen getroffen. Eine Chinesin, zwei Polen und eine andere Deutsche. Das klingt wie so ein schlechter Witz. Treffen sich zwei Deutsche, zwei Polen und eine Chinesin an der Grenze zu Pakistan. Genau, da haben wir dann, wir haben uns dann eigentlich alle auch gleich relativ schnell angefreundet. Die waren alle irgendwie in einem jüngeren Alter, oder was heißt denn so, die Polen waren ein bisschen jünger als ich, die Chinesin ein bisschen älter als ich und die Deutsche, die war glaube ich 4-5 Jahre älter. Also wir waren einfach eine coole Truppe. Die einzigste, die noch ein Gefährt dabei hatte, war die Deutsche, die ist auf einem Oldtimer-Motorrad von Deutschland bis nach Pakistan gefahren. Coole Altes, wie so, hat unendliche Energie, völlige Power, Frauenpower, wie man sie sich nur vorstellen kann. Also sie ist auch sehr groß und sehr, also muskulös und ja, hat immer ein Lachen auf den Lippen. Die war auf jeden Fall eine krasse Bereicherung für diesen Teil der Reise, weil ich ja mit diesen 3-4 Kids dann eine Woche lang verbracht habe, weil wir dann, das heißt, wir fahren in Kolonne, die zwei Polen und die Chinesen habe ich dann bei mir eingepackt. Die durften bei mir mitfahren, die waren Backpacker und genau, die hatte ich dann eine Woche bei mir im Auto. Haben immer zusammen gekocht und wie auch immer unser Ding gemacht. Ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn man da jemanden immer vor einem und hinter einem fahren hat, die mit Maschinengewehren und wirklich großem Gerät ausgerüstet sind, ist es einfach sehr bedrückend, die Stimmung. Ich meine, wir haben das Beste draus gemacht. Man kann sich das so vorstellen, man fährt 100 Kilometer und dann steht eine neue Kolonne sozusagen schon bereit, die einen dann ablöst und die andere Gruppe, Levis, Militärs, die fahren dann wieder die 100 Kilometer zurück. So, und so hat man sich dann so durch das Land vorgearbeitet. Wir hatten dann, keine Ahnung, bestimmt 10, 15 verschiedene Begleitungen und ja, manche sind ein bisschen lustiger, manche sind irgendwie ein bisschen garstig. Und ja, da, ich weiß noch, an einer Stelle, also das heißt dann auch am Abend hat man irgendwie wieder so eine Polizei-Militärstation aufgesucht. Da hat man dann, also ich auf jeden Fall in meinem Bus, direkt immer neben dem Gefängnis geschlafen. Es waren dann meistens auch wirklich nur so Gitterstäbe und man konnte so mit den Gefangenen sich austauschen. Die haben nach Zigaretten gefragt oder keine Ahnung, ich habe dir mal ein paar Haribos verteilt. die Gefangenen waren ganz unterschiedlicher Gruppierungen. Keine Ahnung, es waren tatsächlich auch Mörder dabei, aber auch, keine Ahnung, welche, die nach Afghanistan Schmuggler sind oder vielleicht einfach nur einen Autounfall hatten und da und dann noch nicht das Rechtliche geklärt ist. Was ganz geil war, die zwei Polen hatten auch, die hatten, einer hatte eine Gitarre dabei und ich habe auch eine im Auto und dann haben wir so ein kleines Gefängniskonzert gemacht. Das war wirklich, wirklich ein Bild für die Götter, wie dann so die ganzen Gefangenen an die Gitterstäbe kamen und dann jeder in seiner Art und Weise getanzt haben. war wirklich ein lustiger Moment. Müsst ihr euch in meinen Stories anschauen. Ich glaube, das findet man irgendwo in meinen Highlights. Genau, ich erinnere mich aber auch noch an eine Szene, das war auch nicht so lustig, dass einer der Polizisten immer ins Gefängnis reingegangen und hat irgendwie einen von den Gefangenen verprügelt. Und ich bin dann irgendwann hin und gesagt, was er sich denn denkt, dass er da vor Richter und jemanden, der tatsächlich irgendwie Recht sprechen kann, jemanden dann vermöbelt. Ich habe den das dann sozusagen ausgeredet oder ihm gesagt, wenn er, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe den da auf jeden Fall gestoppt. Ich habe ihn gestoppt, dass er diesen Gefangenen aufgehört hat. Also der Gefangene hat anscheinend im Autounfall jemanden angefahren und der ist dabei gestorben. Ich meine, das ist ein Unfall, sowas kann tatsächlich irgendwie jedem passieren, aber dass der dann irgendwie von dem Wärter geschlagen wird oder vermöbelt wird, da irgendwie, so wie es ihm gerade recht ist, war nicht in meinem Gleichberechtigungssinn irgendwie drin. Und das habe ich dann da gestoppt. Ja, der hat das aufgehört, der hat sich dann irgendwie bei mir die ganze Zeit entschuldigt. Aber ich habe gesagt, du kannst dich bei ihm entschuldigen, dann ist es für mich auch okay. Dann ist er tatsächlich zurück in dieses kleine Gefängnis gegangen, hat sich bei ihm entschuldigt. Und und dann konnte man da irgendwie wieder friedlich zusammenleben. Man musste ja mit diesen Levis und diesen Militärs ja auch irgendwie sich verstehen und ja, man musste diese Zeit ja auch irgendwie überleben. Was mir da auch noch einfällt, war so eine andere Geschichte. Da hat uns dann der Polizeichef aus der Gegend, ehrlich gesagt, das war der Geheimdienstchef aus Pakistan, aus Balochistan, der uns alle eingeladen hat. Also der, ich meine, die sind dann immer sehr freundlich zu Touristen und Ausländern. Und der hatte ein riesiges Haus, hatte an dem Abend auch irgendwie ein Essen mit den anderen Teilen des Geheimdienstes. Da einer war für Schmuggel, einer war für Drogen, einer war für Menschenhandel und also wirklich so die ärgsten Themen, die sie da behandelt haben. Und dann saßen wir mit denen nicht am Tisch, sondern auf dem Boden. Ja, da wird dann meistens einfach ein langer Teppich ausgerollt und dann wird er auf den Teppich gedeckt und dann sitzt man im Schneidersitz. Da saßen wir, glaube ich, zu 15, die zwei Bullen, hier die deutsche Chinesin und ich mit dem ganzen Stab des pakistanischen Geheimdienstes. War sehr interessant. Ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, aber wir haben über alles Mögliche geredet. Natürlich ist der Drogenschmuggel da Riesenthema, weil die Grenze also an der Ecke, wo wir in Pakistan waren, hat ja auch eine sehr lange Grenze nach Afghanistan und wenn man da so als wir da so durch Pakistan gefahren sind auch immer wieder links, hat man gesehen, sind so Kolonnen gewesen mit größeren bepackten Autos, die dann durch diesen kleinen Gebirgspass fahren und dann einfach nach Afghanistan rüber düsen. Was natürlich so, also in dem Sinne natürlich nicht erlaubt ist, weil Menschen da hin und her springen und natürlich auch Opium und was da, weiß der Geier, was da so über die Grenzen geschmuggelt wird noch. Genau, das hat man tatsächlich auch immer wieder gesehen auf dieser Reise. Und ja, da hat man sich ein bisschen ausgetauscht. ich meine, später, das ist auch nochmal ein Thema, das war, da hatte ich den, da hatte ich dann noch mal mit ihm telefoniert, weil ich da knapp so einem Anschlag entkommen bin. Da habe ich mein Auto gerade dann an der pakistanischen Grenze zu Afghanistan geparkt. Bin dann in Public Transportation und bin rüber nach Afghanistan, aber nicht im Bussi, sondern in einem Reisebus mit vielen anderen Afghanen und Pakistanern. Und einen Tag später ist genau an der Grenze ein Anschlag ausgeübt worden. 15 Leute sind gestorben. Genau, also das war die gleiche Uhrzeit, nur einen Tag später. Wäre ich einen Tag später da gewesen, dann wäre ich da irgendwo in so ein Schussgemenge gekommen. Ich habe dann auch nochmal hier unseren CIA-Freund angerufen und gefragt, wie da so die Situation ist. Und der meinte, ich sollte auf jeden Fall diesen Grenzübergang auf meinem Rückweg nicht mehr benutzen. Da sind so viele Splittergruppen also die haben auch nichts mehr mit der Taliban zu tun. Und dann hat Pakistan hat auch ihre eigenen Terroristen sozusagen, die sich da irgendwie gegenseitig bekämpfen. Das war dann auch für mich ein Grund, warum ich dann von Kabul einen Flug zurückgenommen habe nach Islamabad. Genau, da kommen wir später noch mehr. Komme ich, glaube ich, später nochmal hier drauf zurück. Was wollte ich noch erzählen? Ja, so Pakistan. Ich glaube, mein Pakistan-Highlight war, ich habe es dann nach einer Woche, man sagt, also nach Balochistan braucht man diese Militärbegleitung nicht mehr. Und ich habe ich hatte da auch überhaupt gar keine Lust mehr drauf, nur wollten die uns, also Teufel komm raus, wollten die uns bis nach Islamabad, das heißt dann nochmal irgendwie eine Woche oder eineinhalb Wochen mehr begleiten. Und ich habe dann mit meiner deutschen Motorradfahrerin ausgemacht, dass sie doch mal einfach anhalten soll, weil dann halten die auch an, gerade für die Frau. Sie sollte was trinken, habe ich gesagt. Und dann haben die beiden angehalten und ich bin so einfach weitergefahren und bin dann sozusagen entkommen. Ich bin aus meinem Militärkonvoi geflohen und bin tatsächlich da dann auch rausgekommen. Ich habe mir wirklich 3 Kreuze gemacht. Nach einer Woche fühlt man sich irgendwie so eingesperrt. Man darf nicht mal abends irgendwie dann auf die Straße oder irgendwo spazieren gehen oder man kann nichts machen, ohne dass irgendjemand mit der Kalaschnikow mit dir ist. Und ich hatte dann ab und an ja auch welche in meinem Auto. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn dann jemand so eine Kalaschnikow zwischen den Knien liegen, stehen hat und der Lauf dann teilweise auch irgendwie in deine Richtung zeigt. Und da denke ich mir nur so, keine Ahnung, das ist doch irgendwie 1000-mal gefährlicher, dass das jetzt irgendwie so ein Schuss losgeht, als dass ich jetzt irgendwie hier von Terroristen aufgehalten werde, was auch so gut wie nie passiert, besonders auch was Touristen angeht. Die sind eigentlich nicht interessiert an Touristen in Pakistan. Aber gut, dem bin ich dann entkommen. Ich weiß auch noch, ich bin dann irgendwie so eine Seitenstraße habe an so einer Brücke gehalten. Das war total schön. Da sind Kinder von der Brücke in so wirklich richtig schlammiges Wasser gesprungen. Und das hat mich so an meine Kindheit erinnert, in München von der Isarbrücke zu springen und ja, irgendwie ins kalte Nass. Das war irgendwie so, das sah so nach Freiheit aus, nach so einer Woche irgendwie fahrendem Gefängnis. Bin ich dann auch, ich habe mir meine Badehose angezogen und bin mit den Kids von dieser Brücke gesprungen und unten, also rechts im Wasser waren, weiß ich nicht, bestimmt 50 Wasserbüffel und dann ist man so durch diese Wasserbüffel hindurch geschwommen, wieder an den Rand und dann ist man natürlich wieder gesprungen und das war für mich so wirklich die Freiheit überhaupt, so nach einer Woche, in der ich so festgehalten war. War das so ein schönes Gefühl. Ich kann mich bildlich daran erinnern, an dieses dennoch auch dreckige Wasser, aber irgendwie war's befreiend und säubernd für die ganze Seele. Und dann habe ich mich selber raufgeschlagen nach Islamabad. Die Motorradfahrerin musste tatsächlich dann, der hat das auch nicht so viel ausgemacht. Irgendwie hatte die, ich meine, die ist auch eine Frau und da hatte die da irgendwie immer jemanden um sich herum, die aufgepasst haben, den Weg vorgegeben und ja, dann hatte die auch als Motorradfahrer natürlich auch irgendwie immer in diesen Polizeistationen irgendwie ein Bett und irgendwie ein Dach über dem Kopf. Das habe ich schon verstanden. Die haben sie auf jeden Fall bis Islamabad dann nochmal weiter begleitet. Wir waren dann noch weiter im Kontakt. Und ja, ich habe den Weg alleine mich da hochgeschlagen. Komplett durch ganz Pakistan durch. Es war auch, ich meine, die Zeit, als ich da gefahren bin, war es noch extremst heiß. Also zu heiß auch. Teilweise irgendwie nicht so auszuhalten. Aber ja, ich habe es überlebt. Und dann bin ich, dann wollte ich auf jeden Fall noch ins Himalaya. Und da kommen dann, ich glaube, der Himalaya, Hindukusch und noch ein großes Gebirge. Ich vergesse das immer. Kommen da zusammen. Da bin ich dann ich bin dann auch geflogen, weil der Bussi hätte das leider nicht geschafft. Habe ich eine kleine Propellermaschine genommen in Islamabad am Flughafen. Halleluja. Ich weiß noch, wir waren gerade eine halbe Stunde in der Luft und dann, ich saß am linken Fenster und dann, das ist wie in so einem schlechten Film, ist die Turbine, also wie diese Propellermaschine ist, die linke Seite ist ausgefallen. Rechts ist sie noch weitergelaufen. Das heißt, er konnte eigentlich noch normal fliegen. Das ist eigentlich kein großes Problem, nur ist es halt extremst gruselig, wenn du überlegst, dass wenn jetzt eine ausfällt, keine Ahnung, die andere ja auch irgendwie ausfallen kann, dann sind wir wieder zurück nach Islamabad. Sind da gelandet mit diesem einen Propeller. Puh, da, also so auch dann so zu landen, da geht ja auch irgendwie einiges durch den Kopf, ob das dann schon vorbei ist mit deinem Leben. Aber ja, dann konnte ich es auf jeden Fall nicht glauben, dass dieser Propeller einfach am Flughafen, wir mussten sitzen bleiben, der wurde dann einfach repariert und wir sind mit der gleichen Maschine wieder losgeflogen. Ich weiß nicht, ob sowas jemals irgendwie in Ländern wie Deutschland oder irgendwo in Europa so passieren würde. Aber ja, dann sind wir mit dieser Gleichmaschine wieder los und Ja, wir haben den Flug, ich habe den Flug überlebt, wie ihr hören könnt. Und da war eine Sache, die hat mich extrem vom Hocker gehauen. Wir sind dann am K2, am K2, die sind also auf jeden Fall einer der, weiß nicht, ist das der zweithöchste Berg? Oder auf jeden Fall, ja, ich glaube sogar der zweithöchste Berg. However, sind wir, man kann sich, so wie man es beim Fliegen, wie man es kennt, siehst du so eine Wolkendecke unter dir und dann in der Ferne hing über der Wolkendecke, ging noch ein Bergmassiv, hat dort hinausgeschaut. Also das habe ich noch nie gesehen, so ein Monster an Berg, einfach so ein monströses Gebilde, was über die Wolken hinausragt. Und das war dann so meine Einleitung für das Himalaya. Ich habe ja dann, ich hatte mir dann vor Ort in Gilgit einen Fahrer genommen, der mich dann eine Woche lang so durchs Himalaya gefahren hat. Es war wirklich unfassbar. Kann ich, also den Teil von Pakistan kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sowas wie Hopper Valley. Da weiß ich auch noch genau, da sind wir auch immer weiter rauf. Der hatte einen Geländewagen, anders kann man da gar nicht unterwegs sein. Deswegen war das auch keine Frage mit Bussi. Und so kommst du in dieses abgefahrene Gebirge rein und links und rechts ist es extremst grün und ich kenne dieses Grün sehr gut, manche von euch vielleicht auch. Es war einfach alles Marihuana, wirklich in Hopper Valley, soweit das Auge reicht, wunderschöne grüne Himalaya-Weed-Pflanzen. Ich musste natürlich auch zwischendrin, ich habe den auch immer wieder gefragt, irgendwie anzuhalten. Habe ich da in diese Büsche gestellt mit den schönsten, größten Knospen. Und dem schönsten Geruch. Und alle irgendwie am Dampfen gewesen. Ja, Hopper Valley kann ich, ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Wunderschön. Ist auch so eine Gletscherzunge, die so hunderte, tausende Meter irgendwie so an dir vorbeischlängelt in so blau, weiß, grau, schwarzen, zackigen Gebilden, Tönen. Also wunderschön. Sieht man auch alles in meinen Highlights. Was ich mir noch erinnere, das war auch irgendwie da bin ich irgendwie zurück in mein Hotel und ich bin ja auch so ein Kristallfreak oder also Edelsteine. Also wenn ihr dann mal in meinem Tiny House seid oder ja, werdet ihr auf jeden Fall einiges an großen Steinen rumliegen sehen. Von Bergkristallen, Rosenquarz, Aquamarine, I don't know, alles Mögliche. Gibt es, da habe ich dann in dem Hotel, bin ich mit so einem Chinesen in Austausch gegangen und wir haben ein bisschen gequatscht zusammen. Und er meinte, der ist Stone Dealer also Gemstones, Edelstein, Käufer, Verkäufer in China und ist hier gerade in Pakistan am Zusammensammeln und Kaufen, Einkauf auf Einkaufstour sozusagen. Und wenn ich Lust hätte, könnte ich mit ihm eine kleine Runde mitdrehen. Dann sind wir in der Nacht noch, sind wir losgefahren in so dunkle Häuser und wirklich, da haben die, also mit Taschenlampen, ich habe mich gefühlt wie in so einem Gangsterfilm. Und dann waren diese ganzen Böden, also dieses ganze Haus, die meisten Räume waren komplett ausgelegt mit Bergkristallen, riesigen Bergkristallen, also arm großen Bergkristallen. Teilweise, manche gingen bis zu den Knien, die auf dem Boden standen. Also ein Anblick für so Edelstein-Liebhaber für mich war das ein absoluter Traum. Auch wenn es sich komplett ein bisschen gruselig angefühlt hat, da irgendwie mit diesen komischen Gestalten durch diese dunklen Häuser zu ziehen und mit der Taschenlampe irgendwie hat er dann seine Steine rausgesucht, die er dann, weiß ich nicht, verschifft bekommt. Ja, die Kristalldealer im Himalaya. Ja, und dann hat er mich wieder zurück nach Islamabad, bin mit dem Auto bis nach Peshawar gefahren. Das ist so, da gibt es auch einer der größten Schmuggelmärkte. Da kannst du, also, das glaubt man gar nicht, was man da so sieht. Da kannst du ja jede Waffe kaufen. Die liegen da einfach wie auf Tapeziertischen ausgelegt. Kannst du da wirklich das wildeste Zeug kaufen, von Waffen zu Opium zu whatsoever. Habe ich natürlich nicht. Ich habe es mir nur angeschaut und habe dann in der Gegend auch in dem Hotel mein Bussi geparkt und bin dann rüber nach Afghanistan. Und ja, das war irgendwie, fand ich das total, ich meine, ich habe, wenn jetzt nicht am nächsten Tag da dieser Anschlag gewesen wäre, dann hätte ich diese Grenze vielleicht insgesamt noch ein bisschen positiver im Kopf, aber ja, ich bin darüber und die haben mich natürlich da an der Grenze dann auch ausgefragt, was ich da mache und die haben mich irgendwie noch versucht irgendwie abzuziehen mit Geld wechseln und blablabla irgendwie versuchen einer zu verarschen, dass man dann so, ich hatte natürlich ein bisschen Bargeld dabei. Das habe ich denen, die wollten das natürlich alle sehen, aber das habe ich ihnen nicht komplett gezeigt, was ich dabei habe, weil dann wurde mir vorher schon geraten, da das nicht zu tun, das, also da lieber zu lügen, weil da ist dann schnell mal irgendwie, sind ein paar Banknoten weg als Verzollung oder wie auch immer. Aber ich habe dann mit meinem ganzen Geld, bin ich dann durch die Grenze gekommen, stand einfach in Afghanistan. Ich hatte vorher in Islamabad, hatte ich mir schon das Visum geholt, hatte dort auch mit dem Botschafter gesprochen und der hatte mir so ein, zwei Kontakte gegeben und irgendwie hat sich das dann alles ganz, ganz gut angefühlt und theoretisch hat er auch wirklich recht gehabt. Ich wurde sehr, sehr warm dann willkommen geheißen. Ich habe mir auf der anderen Seite wieder irgendeinen Bus gesucht, der Richtung, ich bin dann erstmal nach Jalalabad, habe da eine Nacht verbracht. Ja, und das ist irgendwie natürlich strange, wenn man so von den Nachrichten nur so die wildesten, bösartigsten Stories kennt und irgendwie von den Taliban natürlich irgendwie auch seinen gehörigen Respekt hat, dass die, ja, und irgendwie auch natürlich auch seine Angst mitbringt. Aber irgendwie war der Vibe, der war entspannt. Das ist irgendwie, muss man irgendwie, glaube ich, auch manchmal einfach irgendwo vor Ort sein, um zu spüren und zu fühlen, was eigentlich abgeht. Und ich muss sagen, ich habe mich relativ wohl gefühlt. Genau, war in Jalalabad und bin dann am nächsten Tag weiter nach Kabul. Und dann ging es über Kabul nach Bandarmir. Bandarmir ist ein Nationalpark, der auch irgendwie seine Berühmtheit gerade auch nochmal in den Nachrichten hatte, weil die Taliban aus irgendeinem Grund Frauen untersagen, irgendwie in diesen Nationalpark zu gehen, was völlige Frechheit und total, ja, völlig unter aller Sau ist natürlich. Ich meine, wie die mit ihrem Gesetz umgehen und mit Frauen und mit der ganzen Situation ist wirklich haarsträubend. Ich habe dann auch in dem Public Transportation saß ich neben einem Lehrer, der meinte, dass der hat mir das natürlich nochmal so unter der Hand alles ein bisschen genauer erzählt und so wie die Selbstmordrate in Afghanistan natürlich extrem hoch geht. Frauen sitzen jetzt einfach, seine Frau ist auch Lehrerin, die sitzt einfach zu Hause, kann nichts mehr machen, kann ihren Job nicht mehr ausführen, darf nicht, wenn sie zum Doktor geht, die hatte irgendwie Unterleibs irgendeine Beschwerden und darf dann beim Arzt im Krankenhaus nicht mal von einem Arzt angefasst werden. Es gibt nur Männer, die arbeiten dürfen, Frauen dürfen nicht mehr arbeiten. Also die haben sich in eine Situation geritten in Afghanistan, das ist echt unter aller Sau. Ich glaube, let's get back to the more pretty, zu den schöneren Themen. Afghanistan, ja. Gott, schönere Themen. Dann bin ich in dieser Public Transportation mitgegurkt und dann ist der erste Reifen geplatzt. Riesenknall, der Fahrer hat das irgendwie relativ schnell unter Kontrolle gehabt, Reifen gewechselt. Und dann ist es irgendwann nochmal passiert. Und ich dachte mir, fuck, also ich werde hier von keinem Taliban erschossen, sondern ich werde einfach in einem Verkehrsunfall umkommen. Gut, es sind halt alles lauter alte Karren und irgendwie alles irgendwie natürlich nichts modern, nichts, ja, alles irgendwie dreimal repariert schon. Und dann saß ich da irgendwie schon wieder für eine Stunde eben am Straßenrand, bis jemand vorbeikam, der uns seinen Ersatzreifen gegeben hat und wir dann weiter gedüst sind nach Bamian. Das ist wahrscheinlich dem einen oder anderen auch bekannt. Da gab es diese riesigen Buddha-Statuen, die in den Fels gemeißelt wurden, schon vor tausenden von Jahren. Und die wurden 2011 oder eins. Ich bin echt kein Geschichtslehrer, kein Zahlendreher. Die wurden von den Taliban 2001 oder 2011 aus dem Fels rausgesprengt. Das heißt, da ist nur noch der Rahmen eines Buddhas da, sind mehrere Buddhas, die da rausgesprengt worden sind. Und genau, da bin ich dann irgendwann in Bamian angekommen, bin dann da aus dem Bus gesprungen und zu diesen Buddha-Statuen spaziert. Und das war irgendwie ganz schön, weil ich wurde da war direkt vor diesen Statuen wurden gerade Kartoffeln geerntet. Und diese ganzen Afghanen haben mich da sehr, sehr süß empfangen, haben mit mir gequatscht, manche konnten Englisch. Dann ist auch irgendwann ein vollgepackter Taliban-Auto, ein Taliban-Express an mir vorbeigedüst. Die wollten unbedingt noch mit mir Fotos machen. Es ist irgendwie so, irgendwie was sehr wild und sehr schön und sehr, ja, sehr aufreibend für mich, dieses Land. Genau. Afghanistan. Oh Mensch. Ja, irgendwie habe ich da jetzt irgendwie gemischte Gefühle, wenn ich so zurückdenke, aber irgendwie bin ich ja ganz gut durchgekommen und hab's überlebt und habe irgendwie wirklich Wahnsinnsmenschen die Hand drücken können und auch schöne und ja, und auch viele schöne Geschichten gehört. Ich meine, das, was die alle Afghanen, glaube ich, gemein haben, ist, dass sie sagen, der Krieg ist vorbei, es fallen keine Bomben mehr, man kann seine Kinder wieder auf die Straßen schicken, ohne dass man irgendwie Angst um sie haben muss. Und ja, langsam irgendwie wieder die Rückkehr zur Normalität irgendwie anfängt. Ja, es ist halt trotzdem ein sehr abgeschottetes Land, aber ja, ich wünsche den Afghanen wirklich nur das Beste. Das sind wirklich ein wahnsinnig tolles und schönes Volk. Ja, wie ging es dann weiter? Dann bin ich in Kabul zurück nach Islamabad geflogen. Ich wollte ja nicht mehr dann über die Landesgrenze gehen, sozusagen. Was dann auch, ich hatte dann natürlich wieder ein paar Steine in meinem Rucksack. Afghanistan ist sehr bekannt für Lapis Lazuli. Da habe ich mir einen großen Lapis Lazuli-Stein eingepackt. Ich weiß noch, wie ich da durch so drei Taliban-Kontrollen Richtung am Flughafen in Kabul immer wieder kontrolliert wurde, bis ich dann irgendwie am Ende wirklich bei dem Zoll-Haupt-Ober-Taliban dann saß und der mich dann auch durchgewunken hat, zum Glück. Sonst hätte ich da irgendwie meine Steine lassen müssen. Und zwei, drei Geschenke, die ich da noch gefunden hatte. Ja, genau. Und dann saß ich da am Gate. Und was mich da, glaube ich, am meisten irgendwie umgehauen hat, war, dass da noch die Patronen, also wirklich Kugelpatronen, in manchen Fenstern gesteckt haben. Wir erinnern uns alle an die Bilder, wo die USA sich dann aus Afghanistan zurückgezogen hat. Und diese ganzen Flugzeuge mit Menschen besetzt waren. Ich glaube, da sind dann noch auf jeden Fall ein paar Spuren davon übrig geblieben, von diesen wilden Zeiten an diesem Flughafen, wie diese Patronen in den Fenstern. Ja, zurück nach Islamabad und dann bin ich mit dem Bussi an die Grenze von Indien gefahren. Da hatte den lustigsten Grenzübertritt meines Lebens, ganz anders als Pakistan oder ja, Iran, Pakistan, Afghanistan. Da wird ja jeden Tag gibt es da eine kleine Vorführung ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt, von den Soldaten, wird die Flagge gehisst und wie auch immer. Und da bin ich dann durch dieses Stadion mit, weiß ich nicht, 15.000 Indern, die mir zugejubelt haben. Das war natürlich ein wunderschöner Empfang. Hab dann zwei Tage später Matassi am Flughafen abgeholt, was dann natürlich ein Riesenhighlight war. Nicht nur für sie, sondern für uns beide, glaube ich. Sie hatte so eine Reise, sie war bisher nur in Europa unterwegs, sondern gleich mit so einem Bus mit mir in Indien war, ja, glaube ich, ein ganz anderes Ding. wenn dann irgendwie auf einmal Elefanten neben einen laufen und Affen auf dein Auto springen, Kühe heilig sind und man so vorsichtig fahren muss, dass man auf jeden Fall keine Kuh erwischt, weil dann wirst du sofort gemeuchelt. Und ja, wir hatten sehr viel Kontakt mit wilden Tieren. Ich meine, auf einmal in Ranthambore saß dann mal ein Leopard bei uns auf dem Auto. Und ja, ich weiß auch noch, da waren wir in irgendeinem Dschungel und dann saß so eine ganz andere Affenart neben uns umherum, die haben sich dann an den Scheibenwischer festgehangen oder an den Seitenspiegel. Ja, wild, sehr, sehr wild. Was Matthias hier immer gesagt hat, was ich total passend fand, ist, dass man, wenn man nach Indien kommt, weint man zweimal. Einmal, wenn man einreist und einmal, wenn man wieder abreist. Und ich finde, das macht total Sinn. Am Anfang ist man total geschockt und man ist total, weiß nicht, überwältigt von diesen Gerüchen, von ja auch dieser Hygiene, die nicht immer so ist wie zu Hause. Und natürlich von all diesen bunten Eindrücken, von dieser wilden Kultur und all dem, was dazugehört. Und am Ende ist man dann doch irgendwie so verbunden mit diesem Land und man wenn man es checkt und ein bisschen Zeit dort verbringen konnte und auch diese Herzlichkeit, diese Liebe und dieses ganze Wilde ein bisschen versteht, dann wächst einem das wirklich ans Herz und man meint, man weint wieder, wenn man aus dem Land ja, abreist. Und da hatte sie komplett recht. Wir sind dann, ich meine, wir hatten echt eine gute Zeit, so nach Nepal. Wir sind dann nochmal kurz nach Nepal. Das war eigentlich auch ganz gutes Momentum für uns, einmal kurz wieder so durchzuatmen, weil Indien war am Anfang schon auch echt hart. Gerade wenn man das vorher noch nicht kannte, wie Matassi. Und dann war Nepal irgendwie so wie so ein frischer Hauch, gute, frische Luft und das Himalaya und die Berge und diese Bergleute haben uns echt gut getan, haben wir dann ja Silvester verbracht. Und ich fand dort einfach so schön, wie im Einklang mit der Natur gelebt wird. Man hat seinen Garten und seine Tiere und man ist irgendwie Selbstversorger. Man produziert fast alles selber in diesen Bergdörfern, was man zum Essen braucht. Also man hat irgendwie seinen Reis und seine Butter und natürlich wird irgendwann mal irgendwie ein Hühnchen geschlachtet und das wird dann irgendwie geteilt und ich fand dort den ganzen Vibe extremst schön, um wieder so bei sich anzukommen und sich vielleicht auch nochmal dann auf Indien vorzubereiten, weil wir mussten ja auch wieder zurück nach Indien. Wir haben dann nochmal 2 Monate nach Nepal nochmal Indien gemacht und haben ja sind dann auch mit einer ganz anderen Energie wieder nach Indien rein. Ich meine, wir haben dann echt wir hatten eine erholsame Zeit sozusagen, auch wenn die Straßen und die Verbindungen sozusagen, die wir mit dem Auto fahren mussten, nicht immer die geilsten waren. Also teilweise sind wir da echt nur 10, 20, 30 km/h gefahren, weil halt so riesen Schlaglöcher waren. Aber gut, das gehört dann irgendwie dazu und die Geschwindigkeit gibt einem dann auch irgendwie so, gibt einem so den Vibe und den Rhythmus vor, was ich ganz, ganz schön finde, auch in diesem alten Auto irgendwie rumzugucken, dass man dann so viel mehr von links und rechts und von dem, was man da so durchfährt, auch irgendwie aufzunehmen. Und ja, da macht die Geschwindigkeit natürlich einiges aus. Ich glaube, auch einer der schönsten Momente in Nepal war jetzt in dem Everest. Da muss man irgendwie lange hinlaufen und das war jetzt nicht irgendwie in unserem Schedule mit drin. Aber wir waren dann in einem Dorf, wo wir relativ weit oben waren und da konnte man dann noch mal ein Stück weiter raufklettern auf so einen Aussichtsturm und da waren Ferngläser und dort konnte man tatsächlich sehr weit weg aus dem Mount Everest sehen. Und das sind natürlich dann schon so Highlights auf dieser kleinen Reise, wenn man so zurückblickt und ja, dieses Bergmassiv wie diesen K2 im Flieger, das sind irgendwie so Momente, die mir extrem, extrem in Erinnerung geblieben sind. Ja, genau. Und dann sind wir wieder durch Indien. Da hatten wir auch schon in den anderen Podcasts schon viel drüber gesprochen. Irgendwie diese Chili-Felder, wo die Chilis getrocknet wurden, waren unglaublich. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Bilder, als ich mit Matassi auf der Autobahn Beachball gespielt habe, weil die Autobahn leer war. Wir haben irgendwo, bin ich einfach so einem Rollerfahrer gefolgt. Eigentlich als Geisterfahrer die eine Autobahn rauf, die wurde anscheinend frisch gebaut. Und waren wir da ganz alleine auf dieser Autobahn. Also wann hat man sowas schon mal, so drei Spuren irgendwie in der Wildnis, links und rechts Palmen und Reisfelder und alles, was dazu gehört. Und dann hast du so eine ganze Autobahn für dich alleine. Und dann haben wir da ein bisschen gespielt. Also da erinnere ich mich auch noch gerne zurück. Und dann ging es schon wieder, also durch ganz Rajasthan. Also ich glaube, wenn man das erste Mal nach Indien reist und sich was anschauen möchte, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, nach Rajasthan und dann so Jaipur, Udaipur, Jodhpur, diese drei Städte dort anzuschauen. Da hat man extrem viel zu sehen. Vielleicht noch nach Ranthambore, zu dem Tiger-Nationalpark. Da hat man viel geile Natur, wahnsinnige Städte, diese ganzen Paläste und alles, was dazu gehört. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da könnt ihr mir auch gerne nochmal Bescheid sagen oder mir auf Insta schreiben. Das habe ich letztens auch mit einer Freundin gemacht, die habe ich in Indien kennengelernt. Und die hatte mich nach den Tipps in Japan gefragt und dann habe ich einfach meine Google-Punkte sozusagen geteilt. Das kann ich gerne mit euch auch machen. Wer auch immer irgendwie in eins dieser Länder fährt, durch die ich gekreuzt bin, habe ich natürlich so meine Highlights markiert meistens. Und die kann ich ganz einfach mit euch teilen. Let me know, guys. Mache ich sehr gerne. Genau. Und dann nach dieser ganzen Rajasthan-Strecke sind wir dann nach Mumbai, wo wir den Bussi dann verschiffen mussten nach Thailand, weil Myanmar ja gesperrt ist. Die Grenze war zu, weil dort Bürgerkrieg ist. Genau, und so konnten wir nicht nach Thailand fahren, sondern wir mussten verschiffen. Und in Mumbai habe ich noch ein Bild im Kopf, was ich total verrückt war. Das fand ich eine der größten, ich muss das mit diesem M aufhören, fürchterlich. Vielleicht hat jemand einen Tipp, wie ich das aus meinem Sprachgebrauch streichen kann. Genau, war mir dieser größten ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, Waschgegend, da wird irgendwie alles gewaschen, was so in Mumbai, in Hotels und natürlich auch in Privathaushalten gewaschen werden muss. Das wird dann abgeholt und dann wird es in diese Gegend gebracht und dann kann man sich das nicht vorstellen. Es ist wie ein ganzer Stadtteil, in dem gewaschen und getrocknet wird. Überall wird gewuselt, irgendwelche Maschinen laufen, wird auch per Hand gewaschen, es wird getrocknet, es brennen irgendwelche Öfen. Und dann irgendwie im ersten Stock wird diese ganze Wäsche gehangen, also soweit das Auge reicht, sieht man frisch gewaschene Wäsche und hunderte Kinder, die da rumspringen. Das ist auch neben so einem Bahnhof, also das ist dann auf der Höhe, da fahren die Züge vorbei, die auf gleicher Höhe wie im ersten Stock sind. Das heißt, man könnte eigentlich auch von diesen Dächern eigentlich fast schon direkt auf diese Züge springen und ich fand das irgendwie total verrückt, diese Lebenssituation. Da wurde dann oben auch gewohnt und geschlafen, gegessen und Wäsche gehangen, Wäsche getrocknet und ja, in so einer Monster-City wie Mumbai. Ich fand einfach dieses Bild so einprägsam, auch in meinen Highlights, müsst ihr auch mal gucken. Genau, und dann ging es weiter nach Thailand, da hatten wir dann einen relativ entspannten einfach Strandurlaubzeit, in der Zeit, wo Bussi sozusagen auf dem Wasser war. Die haben wir sehr genossen und ich glaube, da war einfach mein Highlight, dass meine Schwester mit den Kids gleichzeitig da waren und ich nach ein paar Monaten irgendwie meine Nichten bei mir hatte und wir da irgendwie Sandmonster gebaut haben jeden Tag. Das war definitiv mein Thailand-Highlight. Matassi habe ich dann natürlich noch in eine Ping-Pong-Show geschickt. Ist nicht so gut angekommen. Aber gut, man muss das einfach mal gesehen haben, meinte sie dann auch. Genau, und dann ist Matassi ja wieder nach Georgien geflogen und ich bin durch Laos. Das war dann auch gleich so direkt ein Downer, wenn man so irgendwie so seine Freundin nicht mehr dabei hat und dann irgendwie kämpft man sich alleine durch den Dschungel und dann in der Zeit war auch gerade Burning Season, das heißt Felder, Wälder, alles hat gebrannt und es hat irgendwie so extrem gut mit meiner Stimmung zusammengepasst. Ich habe da irgendwie so eine Autofahrt, ich meine, ich bin dann auch immer so, ich drücke dann auch gleich doppelt auf die Tränendrüse, spiele dann irgendwie meine traurigsten Songs und dann ist, erinnere ich mich, ist mir bestimmt für eine Stunde, habe ich so mitgesungen, mitgeheult und irgendwie links und rechts hat gebrannt. Es sah echt aus wie in diesem Musikvideo von Michael Jackson, The Earth Song. Und hatte also eine kleine Midlife-Depression. Gut, ich glaube, das haben wir alle mal, dass wir mal, weiß ich nicht, ein bisschen down sind und das war dann gerade die Zeit bei mir. Es war halt auch einfach diese ganze Gegebenheiten um einen herum, wenn alles brennt und dann ist man sowieso schon so naturverbunden und dann siehst du so ganze Waldabstriche, die irgendwie abgebrannt werden, um dann da Felder hinzustellen, um irgendwie Weizen oder Mais anzubauen. Ja, das schmerzt dann schon irgendwie sehr. Und ja, gut, aus diesem Loch habe ich mich dann auch irgendwie wieder rausgefahren. Man weiß ja dann auch, wenn man irgendwie unten angekommen ist, dass es dann irgendwie dann wieder einfach bergauf gehen muss. Ich muss mal ganz kurz, ich habe hier so eine Fliege. Es landet die ganze Zeit in meinem Gesicht. Die hat sich jetzt ausgeflogen. Oh Mensch, jetzt hat hier mein ersten Mörderakt mitbekommen. Nee, sie lebt noch. Alles gut. Sie chillt. Ja, Entschuldigung, kurz abgelenkt gewesen. Diese kleinen frechen Fliege. Genau, und dann ging es durch Laos weiter. Was ich da total schön fand, in Luang Prabang gibt es so eine Zeremonie, das heißt Almsgiving Ceremony. Das heißt, morgens, also gerade wenn die Sonne aufgeht, laufen Hunderte in orange gekleidete Mönche durch die Stadt und sammeln kleine Spenden, Essensspenden. Und ich habe das so ein bisschen begleitet. Ist natürlich auch irgendwie so ein Touristending geworden, aber da muss man sich einfach irgendwie respektvoll verhalten und denen jetzt nicht irgendwie in den Weg springen und irgendwie versuchen, Service zu machen oder sowas. Genau. Und das kann man sich dann anschauen, diese wunderschöne Zeremonie, wie die ganze Stadt morgens schon auf den Beinen ist und den ihren Mönchen sozusagen diese kleinen Spenden übergibt. Und was wollte ich noch zu Laos erzählen? Ja, in Laos ging es dann, genau, da ging es dann, ich bin dann echt relativ schnell, in einer Woche bin ich komplett durch Laos gefahren, hoch an die Grenze, weil ich hatte dann ja meinen Termin sozusagen. Das war alles schon sehr lange vorher geplant. Das geht auch gar nicht anders mit China. Da braucht man dann einen Guide, gerade weil ich mit einem eigenen Auto komme, muss ich dann jemanden haben, der da mit mir los, also der mit mir durch das Land fährt. Das waren ja irgendwie 6.500 Kilometer, hatte ich Doris bei mir, das ist ihr selbstgewählter europäischer Name, eine 26-jährige Chinesin, die da einen Monat lang mit mir durchs Land gefahren ist. War sehr lustig. Doris war auch sehr, war quietschfidel, würde ich sagen, cooler Charakter, die wirklich meine Erfahrung da versucht hat, wirklich das Beste rauszuholen. Der Bus ist ja auch immer wieder mal kaputt gegangen und an der Grenze in China hatten wir ja schon so Probleme mit dem Zoll, dass ich da irgendwie meine Schmetterlinge und mein Driftwood und alles irgendwie aus dem Auto raustun musste. Was ich dann nicht gemacht habe, ich habe es in mein kleines Schmuggelfach gepackt und habe es dann alles mit importiert. Ja, erzählt es nicht weiter an die chinesischen Behörden, aber ich habe auf jeden Fall nichts zurückgeschickt. Ich habe gesagt, ich fahre nochmal zurück nach Laos und verschicke das dann. Habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach, bin mir ein paar Meter zurückgefahren und habe dann alles in mein Schmuggelfach gepackt. All mein Driftwood und meine Schmetterlinge und ja, all diese Erzeugnisse, die ich da nicht mitnehmen kann, darf. Und genau, und bin dann mit Doris durch China, da fand ich's, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, dass diese, also was heißt Geschichte, das ist einfach Realität, Pandas auf der ganzen Welt, also jeder Panda gehört China. Das heißt, jeden Panda, den ihr schon mal in irgendeinem Zoo gesehen habt, weiß der Geier wo, die gehören auf jeden Fall allen in China. Das heißt, sie werden ausgeliehen. Ich glaube, eine Jahresmiete Panda kostet irgendwie 1 Million und dann noch alle extra Kosten. Die brauchen ja auch irgendwie so ihr spezielles Essen, ihre Bambushoots, das heißt so die Bambusprösslinge und ja, einfach gutes Panda-Essen, was dann meistens auch aus China kommt. Also ist so ein Panda gar keine billige Geschichte, so einen in seinem Zoo zu haben, weil da nochmal so viele extra Kosten dazukommen. Genau, und Pandas sind, das ist sozusagen Nationalgut Chinas. In Chengdu, erinnere ich mich, war ich in der Panda Base, wo die gezüchtet werden und aufgepäppelt werden und da, ja, sind auf jeden Fall sehr lustige Charaktere. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, das sind irgendwie Menschen, die so ein Fell angezogen haben, weil die sich so lustig verhalten. Erstens irgendwie sind die irgendwie super gechillt, chillen den ganzen Tag, futtern und haben aber auch irgendwie so ein ganz ausgeprägtes Spiel verlangen, also mit ihren Wärtern sind die den ganzen Tag nur am Rumrollen und Spielen und wie auch immer. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die werden dann auch ab und an dann wieder in die Natur freigelassen und einer von diesen Pandas ist dann irgendwie hunderte Kilometer, hat seinen Weg zurückgefunden zu dieser Panda-Base. Dem ging es einfach zu gut, da musste er nicht nach Essen suchen, sondern es wurde ihm einfach vor die Füße gelegt. Ich kann diesen Panda auf jeden Fall gut verstehen. Und der hat dann aber auf jeden Fall nie wieder mit seinem Wärter oder mit seinem, ja, wie soll ich sagen, Buddy, mit dem er vorher immer gespielt hat, mit dem, der hat sogar, also der ist sogar böse geworden, wenn er nur den Namen gehört hat, weil dieser Wärter natürlich da irgendwie vielleicht auch verantwortlich war, dass er in die Natur wieder in die Natur zurückgeführt wurde. Ja, dieser Panda war dem auf jeden Fall bis ans Lebensende böse, die süßen Pandis. Ich glaube, Zhangjia Zhe, es war noch eins meiner Highlights, das habt ihr, ich meine, ihr habt ja alle wahrscheinlich den Film gesehen. Oh Gott, heute stehe ich echt auf der Leitung. Hier. Die blauen Menschen. Ja, die Avatar, genau, Avatar. Da wurde ein Teil von Avatar gedreht. Ich meine, ihr erinnert euch an diese wahnsinnigen Inseln, die in der Luft schweben. Das ist dieser Nationalpark mit diesen riesigen Säulen und wahnsinnigen, also Felsformationen. Da erinnere ich mich, das war einerseits sehr schön. Da sind wir dann tatsächlich auch länger geblieben oder mussten bleiben, weil mein Auto dort kaputt gegangen ist und ich hatte eigentlich sonst immer die richtigen Ersatzteile dabei, aber da hat dann was gefehlt und da mussten wir dann irgendwie 2 Tage länger bleiben, bis dann so wirklich in so einer Dschungelgarage irgendwie diese Jungs dieses Teil gefunden haben. Ich war wirklich vom Hocker gehauen, dass die, also ein Teil von einem Auto, das es gar nicht in dem Land gibt, dort noch nie produziert oder gefahren wurde, haben die da original mein VW-Bus-Teil gefunden. Ich war echt, hab mich wirklich beeindruckt. Und dann ging die Reise auch wieder weiter. Ich glaube, was ich zu China noch sagen muss, China ist, ich kenne es noch so aus den Schulbüchern, dass, ich weiß nicht, da ein natürlich viele, viele Leute in den 90er Jahren noch extrem arm und jetzt hat sich das komplett gewandelt. Das ist 1000-mal moderner als Deutschland. Irgendwie fahren kleine Eisroboter rum, autonom, die einen dann irgendwie fragen, ob man ein Eis kaufen möchte und dann bezahlt man das mit seinem WeChat oder Alipay. Irgendwie einfach eine ganz andere Nummer an Modernität. Also wenn man in diesen Städten unterwegs ist, also irgendwie alles funktioniert, alles läuft, alles ist neu, alle haben irgendwie die krasseste Technik. Es ist wirklich Futuristic City und Country. Ich finde auch für so eine Reise, für wenn man mal irgendwie ins Unbekannte möchte, finde ich China auch noch extrem spannend. Es gibt nicht viele, viele Touristen. Es gibt wahnsinnig viel Natur und abgefahrene Orte natürlich, die man besuchen kann. Essen ist außergewöhnlich. Man muss tatsächlich vielleicht ein bisschen auch scharf mögen. Es ist schon alles sehr, sehr scharf. Aber ich lieb's scharf. Ich ärgere mich dann immer nur, wenn ich auf die Toilette gehe, aber ansonsten ist es eigentlich habe ich es auf jeden Fall recht gern. Genau, da bin ich komplett durch China gedüst. Und da werde ich, glaube ich, auch nochmal einen Podcast machen, weil ich hatte einen Freund in Beijing, der kennt sich extrem aus, da werde ich nochmal über 2-3 Themen sprechen, um das nochmal ein bisschen so genauer irgendwie aufzuzwirbeln, weil der kennt sich dann auch geschichtlich so aus, dass man da, glaube ich, noch ein bisschen mehr Einblick und Hintergründe bekommt. Genau. Und dann habe ich das Auto verschifft nach Korea, wo dieses ganze Primamborium angefangen hat, das mir so viel Geld gekostet hat und so viel Schweiß, Nerven und Blut. Auf jeden Fall, genau, da wusste ich dann davon noch, von diesem ganzen Heckmeck gar nichts. Während mein Auto auf dem Weg nach Korea bin ich dann, weil ich so nah an der Mongolei war, habe ich gesagt, okay, das Land will ich auf gar keinen Fall verpassen und bin in die Mongolei geflogen. Und das, muss ich sagen, war nach China so auch wieder so wie, weiß nicht, wie mit Indien und auch vorher im Iran, war das wieder so eine komplett andere Welt. Einfach so ein Nachbarland, was komplett anders tickt. Komplett andere Kulinarik hat, andere Landschaft, ganz anderen Lifestyle. Ich meine, das ist ein Land, was von Nomaden bewohnt wird. Nomaden und Halbnomaden. Das heißt, die ändern ihren Wohnsitz sozusagen einmal im Jahr, zweimal im Jahr, kommt halt darauf an, wie die Tiere dort Nahrung haben. Und es hat mich wahnsinnig berührt, so mit diesen Familien aufzuwachen und bei denen in den Jurten zu schlafen und ja, auch diese grenzenlose Natur, wo in der kein Baum steht und alles ist irgendwie so frei, auf freie Sicht. Also auf jeden Fall in den Teil, den ich gefahren bin, so Richtung Gobi runter, in die Wüste. Insane. Also man kommt aus Ulaanbaatar, aus dieser Hauptstadt, eine sehr, ja, ich will jetzt mal nicht so reizende Hauptstadt. Und dann fährt man raus und man steht wirklich in atemberaubender Natur mit Hunderten, Tausenden von wilden Pferden, Kamelen, die einfach so deine Wege kreuzen, die so irgendwie in der Ferne stehen, siehst am Grasen. Immer wieder natürlich auch so, wie es eigentlich natürlich ist, dass man auch mal Tierkadaver sieht, jetzt neben Straßenrand oder halt auch irgendwie, wenn man dann am Wandern ist, dass da irgendwo immer wieder so kleine, kleine Knochenfriedhöfe sind sozusagen, die wo man sieht, dass da irgendwie ein Pferd oder ein Kamel oder wie auch immer dort über die letzten Jahre verrottet ist. Also es ist irgendwie ein abgefahrener, sehr, sehr ehrlicher Ort und ich hatte letztens einen Podcast gehört über die Mongolei und einer Deutschen, die auch in München lebt, die da irgendwie ihre zweite Heimat dort gefunden hat und ihre Familie, mit der wollte ich jetzt noch anfragen für einen Mongolei-Special. Also freut euch auf das und hier. Mensch, das ist dieser zweite Teil von diesem Jahresrückblick. Scheiße. Ich glaube, ihr habt schon gemerkt heute, ich hatte so einen Hänger. Ich bin auch, ehrlich gesagt, das jetzt nochmal so auf so ein persönliches Ding runterzubrechen. Man kommt von so einer Reise jetzt nach 9 Monaten irgendwie, jeden Tag ist was Neues gewesen, irgendwie jeden Tag hat man sich einen neuen Platz zum Schlafen gesucht, neue Abenteuer, immer irgendwas Aufregendes, was so passiert ist und dann kommt man nach Hause und man muss wieder mit seinen Normalitäten sich auseinandersetzen und Rechnungen bezahlen und Geld verdienen und ja, ist irgendwie so ein kleiner ja, irgendwie so eine Phase, wo ich mich jetzt wieder dran gewöhnen muss und ja, wieder mich wieder auf das Leben, auf mein normales Leben einlasse für eine Weile. Und ja, da bin ich gerade mittendrin. Ich hoffe, ihr habt ein paar dieser Geschichten genießen können. Und das war jetzt so dieser grobe Rundumschlag des Jahresrückblicks von München jetzt bis in die Mongolei. Und ihr wisst ja, dann Korea und Japan hatten wir ja gerade schon als tolle Podcaster, waren die besten Geschichten ja schon mit drin. Jetzt seid ihr sozusagen wieder abgeholt. Und ja, ich freue mich jetzt dann auch auf ein paar Specials noch. Ich habe einen Freund, den habe ich in Indien kennengelernt, mit dem würde ich gerne nochmal über Indien sprechen, über die Mongolei kommt noch was und über China. Und ja, ich wünsche euch einen ganz, ganz, ganz schönen Morgen, Abend oder Mittag. Genießt euren Tag und ja, wir hören uns ganz bald. Ich schicke euch ganz viele Bussis aus meinem Baumhaus und bis ganz bald.
Bussi ist eine Produktion der We Make Them Wonder GmbH in Zusammenarbeit mit den Podstars bei OMR.